Servus vom Serve, herzlich willkommen. Heute nochmal ein absolutes Herzensthema, weil ich ja aus der Welt der Finanzberatung komme. Ich habe ja auch die Qualifikation dazu und ich habe ja auch einen Studiengang gehabt an der renommierten Frankfurt School zum Thema Portfolio-Management für gehobenes Privatkundenklientel. Und ich habe diesen Podcast machen wollen, unbedingt, um aufzuklären, weil ich erst vor kurzem wieder eine Diskussion auf LinkedIn hatte, wo mir ein Finanzberater eines Family Office selbstgefällig Ratschläge auf einen Beitrag gegeben hat. Also ein selbstgefälliger, überkandidelter Finanzfatzke, der glaubt, er stünde über den Dingen. Er hat praktisch den Markt an der Leine und der Markt geht praktisch oder tanzt nach seiner Pfeife. Also Menschen kennst du vielleicht gänzlich ohne Demut. Und ich habe halt viel Demut gelernt, weil ich gemerkt habe, wie viel Aussagen einfach in der Praxis nicht umsetzbar oder nicht haltbar sind. Wenn du eben mal im Wohnzimmer deines Kunden sitzt, dann kriegst du das mit, was du so in der Theorie lernst und wie sich das in der Praxis auswirkt. Und ich weiß nicht, ob diese Leute oftmals, die so überkandidelt sind, ob denen die Praxis fehlt oder ob sie einfach so narzisstische Züge haben und sagen, ja komm, ich verdiene damit Geld und ist mir alles boogie. Also deswegen will ich hier unbedingt mal darauf eingehen. Und ich habe letzten Endes diesen Typen dann auch blockiert, um ihm keine Bühne zu geben. Also ich habe ihn auf LinkedIn blockiert, um ihm keine weitere Bühne zu geben, weil sonst einfach Menschen wie du vielleicht drauf reinfallen, weil sie ihnen glauben, weil es eben plausibel klingt, was er sagt, aber es schlicht und ergreifend falsch ist. Und das möchte ich dir hier erläutern. Das heißt, nach dieser Podcast-Folge wirst du wissen, wie du diese Aussagen zum Beispiel von deinen Finanzberatern, von Analysten oder auch von Zeitungen einordnen kannst, richtig einordnen kannst. Übrigens auch noch ein Hinweis, wenn das zu tief reingehen soll, weil ich kann natürlich hier nicht einfach oberflächlich drüber gehen, sonst zerreißt man mich ja gleich wieder und das auch zurecht, sondern ich muss ein bisschen tiefer reingehen. Wenn das zu viel für dich ist, würde ich dich trotzdem bitten, bleib dran. Überspring das einfach ein bisschen oder hör einfach weiter und sag, komm, das ist jetzt gar nicht so wichtig, weil es wird sich im Laufe der Zeit, wird sich schon ergeben. Ja, also das Puzzle wird schon vollständig werden, auch ohne so tiefgreifendes Wissen. Also vertrau einfach drauf und es gibt vor allen Dingen ein wichtiges Fazit am Ende. Also, ich will nur mal einsteigen. Es ging um eine Diskussion beispielsweise bei Gold. Das kann aber auch alles andere sein, weil ich habe ja auch schon Beiträge über Aktien oder Bitcoin gebracht, aber beim Gold, da geht es eben darum, im Finanzmarkt muss man immer zwei Dinge unterscheiden. Es gibt einmal eine Erklärung im Nachhinein und es gibt tatsächliche Ursachen im Moment einer Preisbildung. Ja, also Preisbildung bedeutet ja, wie hoch ist jetzt der Goldpreis? Ja, das ist ja die Preisbildung. Also da gibt es verschiedene Faktoren, beispielsweise beeinflussen Märkte, also gibt es verschiedene Einflussfaktoren, die gleichzeitig wirken, die zum Beispiel einen Goldpreis beeinflussen. Das können zum Beispiel sein Zinsniveau, also wenn Zinsen steigen, fallen, ja, die Stärke des US-Dollars oder Inflationserwartungen oder geopolitische Risiken, wie zu dem Zeitpunkt der Diskussion, also heute ist jetzt der 4.3., wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, da ist ja gerade der Krieg im Iran entfacht. Und weiterer Einfluss auf Gold sind zum Beispiel Zentralbankkäufe, also wenn große Zentralbanken wie die Federal Reserve oder FED, hast du bestimmt schon mal gehört, wenn die sich eindecken mit Gold und so weiter. Oder eine chinesische Zentralbank, was aber leider eben nicht so transparent ist. Die machen das ja nicht so ganz offensichtlich. Ja, also da kann man nicht genau sehen, wie viel machen die eigentlich. Also da gibt vieles im Nebel. Oder was auch natürlich einen Einfluss hat, sind immer Zu- und Abflüsse von Fonds. Ja, also wenn große institutionelle Anleger eben Geld abziehen oder wieder reinbringen. Oder eben zum Beispiel Liquiditätsbedürfnisse von Investoren. Ja, weil die einfach plötzlich einen Liquiditätsengpass haben und plötzlich ist Cash wichtiger als Gold. So, und der hat eben ganz vehement behauptet, das liegt an dem und dem und dem. Und ich habe ihm gesagt, ihm täte schon etwas mehr Demut gut, weil man eben nicht genau sagen kann, woran etwas liegt am Markt. Und das will ich dir, wie gesagt, hier beweisen, weil das Problem ist doch, dass diese Faktoren gleichzeitig wirken und sogar oft gegeneinander. Ja, das heißt, deshalb kann man selten sauber sagen, heute ist Gold genau deshalb um X% gefallen. Also man kann nie genau sagen, okay, aus dem und dem und dem Grund hat sich das exakt zusammengesetzt. Gibt es übrigens auch ein super Buch von Felix Dörner, Die Logik des Misslingens. Also ich werde mich heute öfters mal auf Bücher auch berufen. Ja, also die geben dir dann auch eine gewisse Weise eine Demut, dass man halt irgendwann auch mal sich rausnehmen soll aus der Gleichung und sagen, ich kann es eigentlich gar nicht wissen. Weißt du, es gibt so viele schlaue Leute an der Börse, aber keiner weiß doch genau, wie der Kurs morgen ist. Keiner kann dir den DAX Kurs nur für den morgigen Tag vorhersagen, aber es gibt zu viele, die eben Prognosen abgeben. Und wie gesagt, darum geht es in dem Podcast. Wird auch ein bisschen länger, aber ich hoffe, das wird trotzdem unterhaltsam, weil es eben so ein wichtiges Thema ist, weil halt Geldanlage natürlich für viele ein ultra großer Hebel ist, um zu Vermögen zu kommen. Und viele aber auf der Strecke bleiben, weil sie nach den falschen Mechanismen oder nach den falschen Spielregeln spielen. Und deswegen ist Wissen schon Macht, ja? Vor allen Dingen, wenn man es anwenden kann. Und deswegen versuche ich dir das ja auch so, naja, verdaulich rüberzubringen, dass du es anwenden kannst. Also, nochmal zurück eben zu dem Gold. Also selbst wenn jemand plausible Faktoren nennt, weiß man nicht, welcher Anteil wirklich verantwortlich dafür war. Also welcher Anteil, ja, war wirklich exakt zu wie viel Prozent verantwortlich, war es jetzt? Die Straße von Hormuz, dass die gesperrt worden ist, waren es Liquiditätsabflüsse, das kann doch keiner genau aus dem Preis rauslesen. Ja, das will ich damit sagen, eben deswegen hat der Kollege definitiv nicht recht gehabt. Ja, deswegen habe ich den auch als Finanzfatzke so abgetan, weil es einfach, ich mag diese überkandidelten Menschen nicht. Und das Problem eben dieser sogenannten Ex-Post-Erklärungen ist, also wenn was passiert ist, danach, ne, Ex-Post-Erklärung ist praktisch, in der Finanzwelt passiert ja oft Folgendes. Ein Preis bewegt sich. Und danach sucht man eine Story, also eine Geschichte, die gut dazu passt. Nehmen wir ein klassisches Beispiel. Wenn Gold fällt, dann liest man plötzlich Überschriften wie Gold fällt wegen stärkerem Dollar. Gold fällt wegen steigenden Renditen. Gold fällt wegen Gewinnmitnahmen. Und alle drei sind ja plausible Geschichten, aber sie sind sehr selten eindeutig nachweisbar. Ja, also wie willst du denn nachweisen, was wirklich auf was zurückzuführen ist? Und dazu kommt ein weiterer Punkt aus der Verhaltensökonomie, nämlich der Overconfidence Bias. Komme ich nachher auch nochmal drauf, bringe ich noch ein paar andere Beispiele. Nämlich sich also selbst zu überschätzen. Also Menschen überschätzen ihr Verständnis und ihre Prognosefähigkeit. Ja, gibt es also gerade zur Verhaltensökonomie viele schöne Zusammenhänge, wo man eben sagt, ja, wenn was nicht gut gelaufen ist, dann waren es die Umstände. Wenn was gut gelaufen ist, dann waren es wir. Ja, alleine das ist ja schon so eine tolle Geschichte, auch für eine Selbstüberschätzung. Ja, nochmal, wenn etwas gut gelaufen ist, sagen viele Leute, ja, dafür war ich verantwortlich, dass es gut gelaufen ist. Wenn aber etwas schlecht gelaufen ist, sagen viele, naja, das war das Wetter oder das war der und der Umstand. Ja, alleine das zeigt ja schon, wie in Anführungsstrichen selbstreflektiert wir oft sind. Und was aber noch zu dieser Selbstüberschätzung hinzukommt, ist zusätzlich dieser Hindsight-Bias. Also Hindsight ist ja Rückblick, ne? Also Hindsight-Bias bedeutet eine Rückblickverzerrung. Das bedeutet ganz einfach, dass im Nachhinein wirkt eine Entwicklung logisch und unvorhersehbar, obwohl sie es vorher gar nicht war. Das heißt, professionelle Marktteilnehmer können oft Wahrscheinlichkeiten oder typische Mechanismen nennen. Das können die. Zum Beispiel können die sagen, ja, komm, steigende reale Zinsen, also das ist tendenziell negativ für Gold. Oder ein stärkerer Dollar ist tendenziell negativ für Gold. Oder Krisen sind tendenziell positiv für Gold. Aber das ist eben eher eine typische Marktlogik, aber keine exakte Ursache. Und zum Beispiel große Krisen wie die Finanzkrise haben eben auch gezeigt, dass alles fällt, also auch Gold, obwohl es ja eigentlich eine Krisenwährung ist, weil Leute halt einfach Liquidität gebraucht haben. Ja, so, aber zu wie viel Prozent und so weiter das ausgemacht hat, weiß keiner. Und ob die eine Folge plötzlich das nächste ergibt, also wie so ein Dominoeffekt, weiß auch keiner. Und was genau welcher Dominostein war. Also das meine ich damit einfach bloß mal ein bisschen mehr Demut mitzugeben. So, das heißt, exakte Ursachenanteile kann niemand bestimmen. Das kann niemand genau machen. Marktkommentare sind oft plausible Interpretationen. Ja, also da wird interpretiert, aber es sind keine beweisbaren Ursachen. Oder eben dieser Overconfidence, also die Selbstüberschätzung, und der spielt im Finanzbereich wirklich eine ganz, ganz große Rolle. Oder, ganz anders formuliert, viele Marktkommentare sind einfach Storytelling über Preise und keine wissenschaftliche Erklärung von Preisen. Und dazu gibt es zum Beispiel ein berühmtes Experiment aus der Finanzforschung, das zeigt, wie absurd viele Marktkommentare eigentlich sind, wenn man sie statistisch überprüft. Das ist nämlich ziemlich entlarvend für die Branche. Und zwar hat der Ökonom Paul Samuelson, also ist ein Nobelpreisträger, hat einmal sinngemäß ein Experiment beschrieben. Und zwar hat er Börsenberichte aus Zeitungen genommen und hat zwei Spalten zusammengestellt. Hat also in der linken Spalte hat er eingetragen Tage, an denen der Markt gestiegen ist, und auf der rechten Seite die Tage, an denen der Markt gefallen ist. Und dann hat er sich die Begründungen angeschaut und der jeweiligen Spalte zugeordnet. Ja, also immer wenn der Markt gefallen ist, hat er die Begründung genommen und reingemacht. Und wenn der Markt gestiegen ist, hat er die Begründung genommen und hat es auch in den Markt oder in die Spalte mit den gefallenen, mit den gestiegenen Markt und so weiter. Also weißt du, was ich meine? Das war jetzt ein bisschen, also er hat eben den Markt eben die Begründungen zugeordnet zu dem, zu der entsprechenden Spalte. Und das Lustige ist das Ergebnis, dass die gleichen Gründe oftmals in beiden Spalten auftauchen. Also du hast einen Grund für steigenden Markt und hast einen Grund für fallenden Markt und der taucht oft in beiden Spalten auf, obwohl das ja eigentlich gar nicht logisch ist. Das sollte eigentlich gar nicht sein. Das heißt, vergleichbar so ein bisschen, weil ich will das jetzt hier nicht zu tief eingehen, weil ich natürlich keine Bilder malen kann, aber habe mir überlegt, okay, eine Metapher könnte sein, so die Börse ist oft wie so ein Wetter, weißt du? Wenn es regnet, dann heißt es, der Wind hat das Tief gebracht. Ja? Wenn hingegen die Sonne scheint, dann heißt es, der Wind hat die Wolken vertrieben. Das heißt, bei beiden ist der Wind schuld, die Ursache, ja? Und das Ergebnis aber ein ganz anderes, also oder der Zustand ein ganz anderes. Also nur das Ergebnis entscheidet im Endeffekt, wie wir es deuten. Ja, also der Wind ist bei beiden schuld, nur das Ergebnis entscheidet, wie wir ihn deuten. Ja? Zurück zur Börse. Der Punkt, fast jede Nachricht kann im Nachhinein in beide Richtungen interpretiert werden. Das will ich damit sagen. Ja, wie gesagt, eben wie mit dem Wind. Ja? Ich habe den Wind als Ursache ausgemacht, aber ich habe verschiedene Zustände, einmal Sonne und einmal Regen. Das heißt eben, wie gesagt, jede Nachricht kann im Nachhinein in beide Richtungen interpretiert werden. Und dieser Samuelson, ja, dieser ironische Kommentar von ihm war sinngemäß, fand ich super. Der hat gesagt, die Börse hat 9 der letzten 5 Rezessionen vorhergesagt. Also die Börse hat 9 der letzten 5 Rezessionen vorhergesagt. Das ist doch schon bezeichnend. Und dazu fällt mir auch ein Spruch ein von Churchill, oder Churchill wird das nachgesagt. Man, ihm wird ja viel nachgesagt, aber in dem Fall, ich hoffe, das stimmt. Also Churchill soll mal gesagt haben, ein Experte ist der, der im Nachhinein sagen kann, wieso er nicht recht hatte. Ja, und dies auch ganz nah an der berühmten Aussage von John Kenneth Galbraith. Der hat nämlich gesagt, es gibt 2 Arten von Prognostikern. Diejenigen, die es nicht wissen und diejenigen, die nicht wissen, dass sie es nicht wissen. Ja, und ein ähnlicher Gedanke kommt übrigens auch von Nassim Nicholas Taleb, also aus dem Buch The Black Swan. Übrigens ganz wundervoller Autor, auch das Buch, also in dem Fall das Buch Black Swan, da hat er praktisch seine Kritik von Experten, lautet er im Kern, Experten können keine Ereignisse selten oder können Ereignisse selten vorhersehen. Also Experten können Ereignisse selten vorhersehen, kann ich meine eigenen Notizen schon nicht lesen. Oder, aber sie sind sehr gut darin, im Nachhinein zu erklären, warum es so kommen musste. Sagt er genau dasselbe. Also sie können keine Ereignisse vorhersehen, aber sie sind gut darin, im Nachhinein zu erklären, warum es so kommen musste. Und Taleb nennt das Narrative Fallacy, also die menschliche Neigung dazu, chaotische Ereignisse im Nachhinein zu einer logischen Geschichte zu machen. Machen wir ja sehr oft. Ja? Wenn irgendwas total unzusammenhängend ist, dann versuchen wir da eine Geschichte draus zu machen. Ja, das passiert eben leider sehr oft. Taleb hat übrigens auch ein ganz anderes Buch geschrieben, Narren des Zufalls. Auch wunderbar, wo das genau auch erläutert wird mit Analysten und so weiter. Auch sehr, sehr, sehr lesenswert. Oder von Hausel, Psychologie des Geldes. Ja? Die bringen alle genau aus der Verhaltensökonomie, bringen die das, was ich dir hier sage, beweisen die das nochmal oder untermauern das mehr, was ich hier sage. Aber wie gesagt, man kann nicht alles lesen, deswegen hier mal eine wunderbare Zusammenfassung aus 30 Jahren Praxis. Ja, und noch hat er im Endeffekt zeigt es auch eine große Studie von Philip E. Tetlock. Der hat eben über 28.000 Prognosen von Experten ausgewertet. Und das Ergebnis war, viele Experten waren kaum besser als der Zufall. Und besonders schlecht schnitten Experten ab, die sehr selbstsicher waren. Also auch das besagt wieder dieser Overconfidence-Bias. Also besonders schlecht schnitten Experten ab, die sehr selbstsicher waren. Und das hat er in seinem Buch zum Beispiel Super Forecasting beschrieben. Ja? Also auch sehr empfehlenswert. Gibt noch viele andere Studien, die das auch noch beweisen. Aber ich will dich jetzt hier nicht zu sehr strapazieren. Wir haben ja auch schon 13 Minuten, zeigt mir hier die Zeit an. Ja. Weiter im Text, es gibt auch eine schöne Logik, weil viele sagen, ja komm, ich kann den Markt schlagen. Ja? Also ich als kleiner Mann kann den Markt schlagen und will damit besser sein als die Profis. Also Profis, die viel größere Zugang oder viel größere Teams haben mit einem viel größeren Zugang zu Informationen, also die einen Wissensvorsprung theoretischerweise haben, wie beispielsweise Hedgefondsmanager. Also das sind absolute Profis und selbst die schlagen doch fast nie dauerhaft den Markt. Gibt ganz, 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 ganz wenige Ausreißer und die sind in der Regel für Leute wie dich und mich gar nicht zugänglich. Aber die schlagen doch fast nie dauerhaft den Markt. Und dazu gibt es zum Beispiel ein ganz berühmtes Experiment mit Hedgefonds, was eben zeigt, dass es meistens nur Glück ist. Und zwar von dem Star-Investor, von der Investmentlegende Warren Buffett. Also einer, der wirklich richtig gut war, weil er eben zum Beispiel den Markt gut einschätzen konnte und weil er Analysen, also konnte Firmen gut auswerten. Er hat einen guten Riecher für Trends und so weiter gehabt. Er wusste, dass es halt auf Glück basiert, aber hat einen guten Riecher für Trends gehabt und konnte halt Zahlen auch von Unternehmen gut lesen. Aber er hat einen Fulltime-Job. Also nochmal, wenn du jetzt versuchst, komm, das kriege ich dann auch hin, weil manche Aktiengurus das sagen, ja, nee, das funktioniert nicht, weil bei ihm war es ein Fulltime-Job und er hat ein Team gehabt, was ihm zugearbeitet hat. Ja, das können wir nicht einfach schlagen. Und wie gesagt, nochmal, das zeigt ja, dass selbst Profis wie die Hedgefonds, dass es eben meistens Glück ist. Und das hat Warren mit dieser Wette 2007 gestartet. Er hat eine Wette gemacht und hat gesagt, hey, pass auf, ich wette, dass in 10 Jahren kein Profi den normalen Index, den S&P 500, schlägt. Ja, also S&P 500 sind ja die 500 größten amerikanischen Firmen, oder kannst du einfach in den Index kaufen, ohne dass du denken musst und ohne dass irgendwie einer mitverdient, ja, oder groß mitverdient. Und da hat er gesagt, schafft ihr nicht. Und die Wette lief 10 Jahre und das Ergebnis war, dass dieser Indexfonds, der hat 125% Rendite gemacht im Zeitraum, in den 10 Jahren, und die Hedgefonds 36%. Ja, also 125% einfach bloß auf den Markt, ja, gewettet oder in den Markt investiert, ohne dass jemand mitmischt. Und die Hedgefonds als Profis haben nur gerade mal 36% geschafft. Das heißt, Warren Buffett hat deutlich gewonnen. Jetzt ist aber die Frage, jetzt kommen ja manche Leute, ja Michael, warum schaffen es dann manche? Ja, ganz einfach, weil es gibt die gaußsche Verteilung. Also vielleicht kennst du es noch aus der Schule, die gaußsche Glocke. Das heißt, warum ein paar weniger besser sein müssen als der Markt, ist ganz einfach schlicht und ergreifend die Statistik. Also wenn du genug Marktteilnehmer hast, beispielsweise wenn du 1.000 Fondsmanager hast oder 10.000, dann werden doch rein zufällig einige über mehrere Jahre besser sein als der Markt. Ist doch logisch. Ja, wenn du genug Marktteilnehmer hast, dann hast du immer auch eine große Menge in der Mitte und ganz wenige Ausreißer, die ganz beschissen laufen, und ganz wenige Ausreißer, die ganz besonders gut laufen. Nur das ist halt Zufall, das Glück, da kann ich keine Strategie daraus ableiten. Das ist einfach Glück. Es ist genauso wie beim Münzwerfen, ja, oder beim Würfeln, ja, dass du irgendwann, wenn du würfelst, hast du einfach auch mal ein paar Sechsen hintereinander, wie auch immer. Bringe ich später noch ein Beispiel mit Affen. Ja, kommt nochmal ein besseres Beispiel, finde ich auch ganz gut. Und in dieselbe Kerbe, warum das eben Glück ist, schlägt diese Statistik, dass viele Fondsmanager, die sind am Markt über 5 bis 7 Jahre lang gut und dann plötzlich nicht mehr. Und auch das ist ganz einfach, schlicht und ergreifend ein statistischer Effekt, ja, der in der Finanzwelt extrem unterschätzt wird. Also bedeutet ganz einfach, extreme Ergebnisse tendieren dazu, wieder näher zum Durchschnitt zurückzukehren. Also in dieser gaußschen Verteilung, wenn du eben diese Glocke vorstellst, die Extreme, je länger das läuft, umso eher gehen sie wieder in den Durchschnitt. Wenn du ein paar Mal eine 6 gewürfelt hast, dann wird statistisch irgendwann, wirst du dich wieder dem Durchschnitt der Zahlen auf dem Würfel annähern. Das ist ganz einfach so. Und wenn Leute eben zu mir kommen und sagen, ja, ich war die letzten paar Jahre, war ich mit Aktien ganz gut, wenn das denn stimmt, wenn man sich das denn hat beweisen lassen, dann sage ich, ja, dann bist du in der Regel noch nicht lange genug am Markt, also irgendwann wirst du wieder an den Durchschnitt zurückkehren und schlechter sein als der Markt. Das ist ein Fakt. Ja, und Aktiengurus oder Fondsmanager, die eben über mehrere Jahre außergewöhnlich gut waren, die kehren statistisch auch eher wieder zum Durchschnitt zurück. Nur dann sagt meistens so der Markt, ja, jetzt hat er wohl sein Talent verloren, ja, das wirkt ja so, ja, aber in Wirklichkeit war es einfach nur ein großer Teil Glück. Und dazu hat zum Beispiel auch der Investor Howard Marks mal gesagt, in einer Welt voller kluger, gut informierter Investoren ist es extrem schwer, dauerhaft überlegen zu sein. Denn alle lesen die gleichen Daten. Denn alle haben ähnliche Modelle und denn alle reagieren auf die gleichen Nachrichten. Das heißt, der Wettbewerb selbst macht doch die Outperformance obsolet oder selten. Also, dass jemand besser ist, Outperformance bedeutet ja eben nichts anderes als besser zu sein als der Markt. Ja? Und die Gurus, die auch sagen, ja, ich habe da aber eine geheime Masche und deswegen lehre ich dir das für 10.000 Euro, ja, dann ist er doch nicht mehr geheim, oder? Also habe ich auch schon ein paar Mal thematisiert. Genau, also. Ja, das zu dem Investor Howard. Dann nochmal ein Punkt, warum das auch gefährlich ist, solche Aussagen wie auf LinkedIn, warum ich den gesperrt habe, weil das halt sehr selbstsicher rüberkam. Und da kommt nämlich ein Problem dazu, dass viele Fondsmanager, Aktiengurus oder Finanzberater oder Rendite-Rambos, will ich sie mal nennen, die sind wirklich sehr überzeugend, ja, weil sie zum Beispiel ihre Strategie gut erklären können. Erst recht für Laien ist es ja schwer greifbar. Ja, oder die eben Marktbewegungen auch gut interpretieren können. Oder die vergangene Erfolge vielleicht zeigen können, weil sie halt noch nicht nah genug am Durchschnitt sind, weil sie halt gerade bis jetzt noch Glück gehabt haben. Aber nochmal, das bedeutet nicht automatisch, dass sie eine dauerhaft überlegen funktionierende, überrendierte Maschine besitzen. Eher nicht, das geht eher null. Und das Problem ist eben, wie ich gesagt habe, wenn diese Selbstbewusstsein, je selbstbewusster sie auftreten, umso mehr glaubt man ihnen doch. Ist doch logisch. Ja, wenn einer kommt und Kopf hochkommt und sagt, ja, so ist es, dann glauben wir das meistens. Die Psychologie nennt das Autoritätshörigkeit. Das bedeutet nichts anderes, das beschreibt nämlich die Tendenz, dass Aussagen oder Handlungen einer als überlegen wahrgenommenen Autorität unkritisch zu akzeptieren, ohne sie eigenständig zu prüfen. Also wir nehmen das an, ohne das eigenständig zu überprüfen. Und als überlegene Autorität kommt die ja automatisch rüber, wenn einer was besser weiß als du. Und wenn er das auch in irgendeiner Weise noch begründen kann, ob das stimmt oder nicht, das ist mir erstmal wurscht, absolut wurscht. Also das heißt, wir neigen dazu, von überlegen als überlegen wahrgenommenen, heißt ja nicht eben nicht, dass die überlegen sind, aber als überlegen wahrgenommenen Autoritäten, dass wir das einfach unkritisch akzeptieren, ohne das eigenständig zu überprüfen. Und da gibt es zum Beispiel auch ein Beispiel aus meinem Hobby als Piloten oder als Pilot, weil da gab es früher immer so, dass dieser Kapitän, der links sitzt im Cockpit von einem Flugzeug, der ist ja die absolute Autorität und rechts von ihm sitzt der Co-Pilot. Und es gab öfters mal Unfälle, wo der Co-Pilot gedacht hat, Mensch, was macht denn der Kapitän hier? Das passt doch eigentlich gar nicht. Aber hat nicht eingegriffen, weil er gesagt hat, ja, ist ja der Kapitän, der muss es ja wissen. Ja? Und dazu sind, oder deswegen sind Co-Piloten angewiesen worden, das mehr zu hinterfragen und zu sagen, Achtung, auch du bist eine Autorität. Also die haben extra diesen diese Autoritätshörigkeit versucht aus den Köpfen rauszunehmen und zu sagen, Achtung, ihr seid gleichwertig. Das heißt, wenn du was spürst, dass es nicht stimmt, dann greif ein beim Kapitän. Der ist nicht der Gott im Flugzeug, auch wenn viele das gerne möchten. Ja? Ist aber nicht. Also das heißt, hat die Fliegerei, das finde ich immer das Schöne an der Fliegerei, immer wenn irgendwas passiert, setzen die das schnell um und da kann man wahnsinnig viel draus lernen. Deswegen mag ich ja diese Analogien auch so. Und haben die eben gesagt, nee, Achtung, Freunde, greift lieber ein. Ne? Und ein anderes Beispiel, was ja auch absolut erschreckend ist, ist ja dieses Milgram-Experiment. Kennst du vielleicht eben von dem Psychologen Milgram aus dem Jahr 1961? Der hat ja eben getestet, wie die Bereitschaft ist von durchschnittlichen Personen, wenn sie autoritäre Anweisungen haben. Ja? Und dass sie auch selbst dann denen Folge leisten, wenn sie im direkten Widerspruch zu ihrem Gewissen sind. Ja, das ist ja Wahnsinn, das Experiment, wo es um die Stromschläge geht. Ja? Also da waren drüben auf der anderen Seite Schauspieler. Wenn du das nicht kennst, lohnt sich wirklich mal zu googeln oder irgendwas dazu anzuschauen. Also es gab eben einen Mann im Kittel und der hat jemanden, dem Probanden, also dem Teilnehmer, dem Tester, also der Testperson, Anweisungen gegeben, sagt, hier drüben sitzt einer und gibt ihm Stromschläge. Und der Stromschläge bekommen hat, das war aber ein Schauspieler. Und das ist halt so weit gegangen, dass die teils tödliche Stromschläge gegeben haben, weil das der andere angewiesen hat. Ja, also nur weil der im Kittel gesagt hat, so dreh auf. Und der gesagt hat, nee, warte mal, das kann ich eigentlich nicht bringen, das bringt den um, trotzdem haben die das gemacht. Das ist eben, wenn man das erkennt, die Gefahr an dieser Autoritätshörigkeit. Und deswegen, wie gesagt, habe ich dem Typen auch die Bühne genommen und habe ihn blockiert, weil ich sage, ich will nicht, dass jemand in mein Wohnzimmer scheißt und dadurch voller von mir ehrenwerte Bürger, die hart für ihr Geld arbeiten und dann einfach denken, okay, das klingt plausibel, also kann ich das ja machen. Wird ja eh so viel Müll erzählt. Ja? Also denk einfach dran, es gibt nicht diese Autorität. Ja? Ich sage auch immer voller Demut, wenn mich Leute fragen, Michael, was willst du machen? Sag, grundsätzlich erstmal, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe natürlich viel Ahnung, ich weiß viel, aber deswegen weiß ich eben nicht, wie der Kurs morgen vom DAX ist. Weiß nicht. Ich habe eine Ahnung, ich kann es interpretieren, aber wie so oft liegen wir falsch. Ja? Zeige ich, beweise ich auch gleich nochmal. Ja, und da gibt es eben nochmal ein extrem bekanntes Gedankenexperiment, das auch von Warren Buffett genutzt wurde, also auch wieder diesem Star-Investor, um genau dieses Problem, dieses Phänomen zu erklären. Also, dass halt Leute irgendwann gut sind und als gut dargestellt werden und die sich auch für gut halten, ja, obwohl es Glück ist. Und dabei gibt es nämlich ein Gedankenexperiment, es gäbe 1 Million Affen, die Münzen werfen. Ja, stell dir vor, es gibt 1 Million Affen, also eine ganze Menge, die Münzen werfen. Und was beweist, warum daraus automatisch Genies entstehen? Und das Beispiel finde ich wirklich absolut entlarvend, weil eben Buffett das auch oft benutzt, um zu erklären, warum scheinbare Investment-Genies auch einfach nur statistisch, wie gesagt, eben aus statistischen Gründen erfolgreich sind oder nicht. Also stell dir mal vor, es gibt 1 Million Affen und jeder Affe wirft einmal im Jahr eine Münze und wird Kopf geworfen, also wirft der mit der Münze den Kopf, bedeutet das, er schlägt den Markt, wirft er den Zahl, bedeutet das, dass er den Markt underperformt, also dass er schlecht ist als der Markt. Und wenn man jetzt eben wiederum das Gesetz der großen Zahl nimmt, also die gaussische Verteilung, dann bedeutet das, musst jetzt nicht übrigens alle Zahlen verstehen, die ich jetzt hier bringe, ne? Aber glaub mir einfach mal, wie gesagt, kannst du auch gerne mal selber nochmal nachgoogeln. Also, wenn nach einem Jahr, wenn das so ist, ja, also die werfen einmal im Jahr eine Münze, dann hast du logischerweise die Hälfte nach einem Jahr, die richtig liegt. Ja, weil statistisch wird ja einmal, wird genau die Hälfte geworfen. Ja, also wird einmal 50% wird statistisch der Kopf geworfen und einmal statistisch 50% die Zahl. Also ergo, bei 1 Million im ersten Jahr ist es noch einfach nachzuvollziehen, sind es 500.000, die auf jeden Fall richtig liegen. Im zweiten Jahr nochmal die Hälfte davon, also vom Ursprung dann ein Viertel. Das heißt, im zweiten Jahr sind 250.000 Affen, die zweimal hintereinander richtig lagen. Ja, also 250.000. Jetzt wird die Zahl ein bisschen abstrakter, ein bisschen kleiner. Nach 5 Jahren, ne, dass ich hier nicht zu sehr alles springe, sind es 31.250 Affen, die 5-mal hintereinander richtig gelegen waren. Ja, weil jedes Mal ist von der Hälfte, die übrig bleibt, die richtig lag, ist wieder eine Hälfte, die wieder richtig liegt. Ja, und davon wieder eine Hälfte, die wieder richtig liegt. Ich hoffe, du kannst es ein bisschen nachvollziehen. Das heißt, nach 5 Jahren haben wir von dieser 1.031.250 Affen, die 5-mal hintereinander richtig lagen. Einfach aufgrund der Statistik. Und nach 10 Jahren sind es einfach 976 noch, die übrig bleiben. Die 10 Jahre in Folge einfach richtig geblieben sind oder richtig gelegen haben. Ja, das ist einfach nur Gesetz der großen Zahl, wenn man eben jedes Jahr immer die Hälfte von denen, die überlebt haben, nimmt. Und jetzt passiert nämlich ganz was Interessantes. Jetzt kommt nämlich die Story von außen. Ja, das heißt, die sagen, diese 976 Affen werden plötzlich interviewt, analysiert und bewundert. Und die Leute sagen, boah, die müssen ja eine besondere Strategie haben. Oder die haben ja ein einzigartiges Marktverständnis. Oder die haben ja ein absolut überlegenes Modell. Und dabei ist es einfach nur reine Statistik. Ja, also wenn genug Teilnehmer im Spiel sind, entstehen automatisch extreme Gewinner. Das ist damit, was man damit beweist. Und finde ich ganz interessant, das immer im Hinterkopf zu behalten, wenn du Ausreißer siehst, wo du sagst, ja, aber woher will der denn das genau wissen? Und natürlich kochen die das in Posts und auf Social Media überall hoch. Ja, und ob das sogar stimmt, weiß man ja gar nicht. Ja, oftmals stimmt das ja auch gar nicht. Habe ich ja auch in Gesprächen schon mitbekommen, wenn Leute irgendwie ganz oder sich als ganz toll darstellen und letzten Endes aber einfach die als Rohrkrepierer mit dem Depot sind, die einfach ignorieren oder außen vor lassen aus dem Spiel. Ja, klar, weil sie mit ihrer Information Geld verdienen und dann natürlich nicht irgendwie nach außen gehen wollen oder angeben wollen. Was weiß ich, gibt das so viele Selbstdarstellungen. Ja, heißt nicht, dass alle schlecht sind, um Gottes Willen, bitte nicht missverstehen, sondern ich will dir das eben nur an die Hand geben, dass du das einordnen kannst für die Zukunft, wenn du was liest oder hörst, dass du weißt, ah, okay, so, genau, denk dran bitte an die Punkte. Ja, es gibt eben die Selbstüberschätzung. Kann den Markt nicht einschätzen. Das zeigen die ganzen Beweise. Und wenn ich einfach den Podcast irgendwann später nochmal anhören. Übrigens kannst du den auch gerne mal teilen an all jene, die Geldanlagen haben oder die versuchen aktiv mit Geldanlagen zu agieren. Also dann tust du denen einen sehr, sehr großen Gefallen, wenn du Menschen Informationen in die Hand gibst, die sie davor beschützen, irgendwo in eine Falle reinzutappen. Und es passiert ja. Ja, also wenn du mal überlegst, wie viel Geld jedes Jahr vernichtet wird, dann ist es schon erschreckend. Du musst überlegen, da haben Leute hart dafür gearbeitet im Vorfeld. Da haben Leute auch dafür eine Planung gehabt. Die haben sie ihren Kindern vielleicht das Versprechen gegeben, hey, ich schicke dich auf die Uni. Oder hey, davon kann ich mir eine neue Küche kaufen oder ein neues Auto oder eine neue Investition in die Firma. Und mit einem Schlag löst sich das in Schall und Rauch auf. Also dann ist es plötzlich weg, das Geld. Und dann vielleicht haben sie im Vorfeld noch viel Geld reingesteckt, ja, in Form eines Coachings oder Zeit, ja, weil sie einfach versucht haben, sich das Wissen anzueignen und das aber dann nicht geschafft haben. Ja? Wie gesagt, die Masse schlägt den Markt nicht. Das ist einfach so. Das kann man nachlesen. Genau, das bedeutet, nochmal eben zu dieser Statistik zurück mit diesen extremen Gewinnern. Die Finanzbranche hat eben genau dieses Problem. Es gibt tausende Fondsmanager, es gibt tausende Aktionäre, es gibt zigtausende Rendite-Rambos. Und einige davon müssen statistisch lange Erfolgsserien haben. Wenige, aber eben ein paar wenige. Das ist einfach statistisch. Das heißt, die Medien sehen dann nur, hey, der Manager schlägt seit acht Jahren den Markt. Ja, aber gemacht hat er eigentlich dafür, oder Glück, was dahinter gesteckt hat, ist nur Glück oder Zufall. Wie gesagt, dazu auch die Lektüre Narren des Zufalls von Nassim Taleb oder von Hausel, Psychologie des Geldes. Die steigen da richtig tief drauf ein und zerlegen das nochmal komplett. Also wer das gerne wissen möchte und auch mal so ein bisschen mehr Demut für den Markt bekommen möchte, der sollte das unbedingt lesen. So, abschließend möchte ich nochmal ein bisschen mit dem Bitcoin, da hatte ich auch schon mal ein Kurzvideo dazu gemacht auf meinem YouTube-Kanal, weil ich dann auf Instagram von jemand gehört habe, der Bitcoin ist gefallen wie erwartet. Ja, also der ist ja von über 100.000, über 120.000, aktuell sind wir bei um die 60.000, ist er gefallen. Ja, und dann gibt es immer die Leute, die sagen, die ja sich also selbsternannte Finanzgurus und Krypto-Gurus und so weiter, die sagen dann, ja, der Bitcoin ist gefallen wie erwartet. Also, wie erwartet, ja. Das ist doch absoluter Schwachsinn. Erstens mal, wie ich eben auch jetzt gerade bewiesen habe, der Markt ist niemals präzise vorhersehbar. Ja, der Markt ist niemals präzise vorhersehbar. Wer das behauptet, der lügt oder überschätzt sich maßlos. Da sind wir wieder bei dem Overconfidence Bias. Ja? Aber wie gesagt, wer das behauptet, der lügt oder überschätzt sich maßlos. Zweitens, eben wie Langzeitstudien beweisen es immer wieder, Finanzanalysten tippen im Schnitt nicht besser als ein Schimpanse, der einen Dartpfeil auf den Börsenteil der Zeitung wirft. Ja, das ist einfach so. Kannst du nachlesen? Es ist einfach so. Gibt verschiedene Studien darüber. Und drittens, wenn doch diese Leute den Absturz präzise hätten vorhersehen können, ja, dann hätten sie doch Short wetten können. Also Short bedeutet ja, dass ich auf fallende Kurse wette. Dann hätte ich doch genau das Wissen zu Riesengeld machen können, wäre halt ultra reich. Nee, stattdessen verkaufen sie dir ihre Weisheiten in ihren Posts auf Instagram. Ja, sorry, das nervt mich einfach so ein bisschen. Und oft nutzen diese sogenannten Gurus einfach einen psychologischen Effekt, nämlich die sogenannte Pareidolie. Pareidolie bedeutet nichts anderes, kennst du auch? Wenn du zum Beispiel in Fliesen, also in Mosaikmustern oder in Raufasertapeten Muster erkennst, also Gesichter, Symbole irgendwie auch, ja, das kennst du bestimmt, wenn man manchmal auf dem Klo sitzt und schaut sich die Fliesen an, erkennt man auch irgendwelche Muster oder wie auch immer oder irgendwelche Gesichter. Aber wir erkennen Muster, wo keine sind. Punkt. Ja, wir erkennen Muster, wo keine sind. Und die machen das nicht anders. Die malen dann wild ihre Linien in ihre Charts, ja, also in ihre Kerzencharts oder wie auch immer und sagen, ja, aufgrund dessen muss jetzt das passieren. Natürlich kann das schon manchmal sein. Natürlich gibt es da eine gewisse Logik oder unbestimmt auch eine Logik dahinter, aber meistens eben nicht. Ja, meistens eben nicht. Das wollte ich mit dieser Folge zeigen. Und das Problem daran ist, indem sie nämlich das alles so behaupten oder im Nachhinein so darstellen, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, im Nachhinein ist es immer leicht zu erklären, aber damit tun sie dir einen riesen Missgefallen. Nämlich, sie suggerieren dir Kontrolle. Sie suggerieren dir, dass man den Markt kontrollieren könne. Kannst du aber nicht. Keiner kann genau wissen, wie sich ein Immobilienpreis, wie sich ein Aktienkurs, wie sich ein Kryptokurs oder wie sich ein Goldpreis entwickelt. Ja, all jene, die jetzt schreien, wie super Gold gelaufen ist. Ich bin ja auch investiert. Ich bin in all das, was ich jetzt gerade aufzähle, auch investiert. Aber dann nimm doch mal ein paar Jahre in den 70ern, da ist über Jahre gar nichts passiert. Ja, auch in den 2000er ist über Jahre gar nichts passiert. Also das heißt, wir haben jetzt gerade mal eine gute Phase, aber ob die jetzt so weitergeht oder wie auch immer, das weiß doch keiner. Deswegen streut man ja vernünftig. Und deswegen ist auch wichtig für meine Kunden, die ja Unternehmer sind oder selbstständig, dass du dich auf das konzentrierst, was du wirklich beeinflussen kannst. Geldanlagen müssen nebenbei laufen, weil ich eben keinen Einfluss habe. Also konzentriere dich doch auf das Einzige, was du wirklich kontrollieren kannst, nämlich deine Profitabilität, also die Profitabilität deines Unternehmens und damit, dass du daraus mehr Überschüsse generierst, die du dann locker investieren kannst. Und dann kannst du auch mal ein paar Fehler machen, weil wenn du mehr Überschüsse hast, dann werden dir auch ein paar mehr Fehler verziehen. Ja? Und genau auf diese Punkte solltest du dich konzentrieren in deiner Firma, dass du locker das Geld abwirfst, also die Zeit, nicht am Aktienmarkt oder im Geldmarkt oder sowas, ja, da kommt ja auch, oder habe ich eine Folge mal drüber gemacht, über diese Lebenszeitrendite, ja, auch unbedingt mal reinhören. Nicht da rein verblempern, sondern nimm es dort, wo du Insider bist, nämlich in deiner Firma. Also der Geschäftssinn ist deine beste Geldanlage, wenn du dein Geschäft verstehst auf jeden Fall. Also, deswegen mein Credo, mach dich nicht verrückt, mach Geld. Das ist alles damit gemeint, dass du dich auf das konzentrierst, was wichtig ist, was dir Spaß macht. Deine Firma, deine Freizeit, deine Familie, deine Liebsten, wie auch immer, all das, was oftmals sogar sonst auf der Strecke bleibt. Danke fürs Rein- und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge. Dein Michael.